das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Romy Hiller.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Es war wohl ein Sorgerechtsstreit, der mit 6 Toten im niedersächsischen Stade endete. Am Mittag hatte ein 45-jähriger Mann einen Termin in einer Jugendeinrichtung. Es sollte um seine 3 Monate alte Tochter gehen, die zusammen mit der Mutter in der Einrichtung untergebracht war. Doch dann zog der Mann offenbar eine Waffe und eröffnete das Feuer. Die Opfer, Mitarbeiter der Einrichtung. Die Einzelheiten fasst Christina Gerlach zusammen.
Nur wenige Stunden nach den tödlichen Schüssen scheint die Tat aufgeklärt. Ein Sorgerechtsstreit, der in diesem Haus eskaliert ist. Ein geschützter Raum für junge Mütter. Sie werden hier betreut und begleitet. Ein Zuhause auch für Kinder, die in Obhut genommen werden, wenn die Familienverhältnisse schwierig sind, wie in diesem Fall. Hier war auch eine Mutter mit ihrem 3 Monate alten Säugling untergebracht. Mit dem Kindsvater sollte heute ein klärendes Gespräch stattfinden, in extra großer Runde, weil er als auffällig gilt. Dabei soll er seine Waffe gezogen und auf die Anwesenden geschossen haben.
Es handelt sich um einen 45-jährigen, in Deutschland geborenen und wohnhaft im Raum Hannover Mann. Er hat türkische Wurzeln. Es liegen zu ihm polizeiliche Erkenntnisse vor, unter anderem aus dem Bereich Bedrohung. Aber er galt bisher nicht als absolut gewalttätig in unserem polizeilichen System.
Der mutmaßliche Schütze konnte schon kurze Zeit nach der Tat auf einer Bundesstraße in der Nähe festgenommen werden. Am Steuer saß nicht er, sondern eine Frau, die der Familie laut Polizei nahesteht.
Also wir haben die Polizeifahrzeuge hier gesehen. Und dachten erstmal, das ist ein ganz normaler Verkehrsunfall. Dann hat man nur gehört, dass mehrere Polizeiautos von allen Seiten gekommen sind, auch mit einer hohen Geschwindigkeit.
Die Polizei spricht von einer erweiterten Familientragödie, die 6 Opfer forderte. Mitarbeiter und Mitarbeiterin der Einrichtung. Niedersachsens Ministerpräsident Lies sprach den Angehörigen sein Beileid aus.
Die Ereignisse in Stade sind zutiefst erschütternd und machen uns als Landesregierung sehr betroffen. Wir sind natürlich in Gedanken bei den Angehörigen, bei den Opfern, bei denen, die vor Ort geholfen haben und sehr schnell reagiert haben. Und machen uns natürlich große Sorgen, welche Konsequenzen das dort vor Ort für die Betroffenen noch hat.
Laut Polizei hatte der mutmaßliche Schütze keinen Waffenschein.
Und aus Stade berichtet für uns Thees Jagels. Thees, nach dieser erschütternden Tat, wie erlebst du die Stadt und die Menschen heute Abend?
Ja, hier herrscht natürlich eine ganz bedrückte Stimmung in der Stadt, denn es handelt sich ja um eine Einrichtung der Jugendhilfe, eine Mutter-Kind-Einrichtung, wo ja Leute Schutz suchen mit ihren Kindern und dann passiert dort so eine Tat. Wir haben es gehört im Beitrag, es handelt sich bei den 6 Todesopfern um Mitarbeiter dieser Einrichtung, die ja vermutlich das Beste wollten für diese Kinder dort und heute ihr Leben lassen mussten, weil dieser 45-Jährige sich dazu entschieden hat, diese Menschen zu töten.
Bei dem Motiv des Täters soll es sich ja um einen Sorgerechtsstreit gehandelt haben. Was weißt du mehr noch über die Hintergründe?
Ja, wir wissen, dass er eine 3 Monate alte Tochter hat, die eben mit der Mutter hier untergebracht wurde. Er stammt aus dem Raum oder aus der Stadt Hannover. Wir haben es im Beitrag gehört, er ist in Deutschland geboren, stammt, hat aber türkische Wurzeln und soll nach Informationen von WDR und NDR zu einem, in der Vergangenheit kriminell aufgefallenen Clan gehören. Er selbst hat auch eine Polizeiakte, aber wir haben es im Beitrag gehört, mit schweren Gewaltdelikten oder dergleichen ist er bisher nicht aufgefallen. Und heute gab es eben einen Termin hier mit Beteiligung vom Jugendamt und mit Beteiligten hier der Einrichtung. Offenbar war man der Meinung, dass die Mutter hier untergebracht werden soll mit dem Kind weit weg von Hannover, wo der Mann herkam. Und wir vermuten oder beziehungsweise offenbar vermuten die Ermittler ja, dass Sorgerechtsstreitigkeiten mutmaßliches Motiv waren dafür. Jedenfalls sprach die Innenministerin aus Niedersachsen davon, dass Clankriminalität in diesem Kontext der Tat heute offenbar keine Rolle spielte.
Thees, vielen Dank für die Informationen nach Stade. Tage der Rekorde liegen hinter uns, der Hitzerekorde, und zwar Tag und Nacht. Und während sich Erleichterung breit macht, dass es jetzt erstmal etwas kühler wird, hat die Diskussion längst begonnen darüber, wie wir uns in Zukunft auf solche Situationen hierzulande einstellen und wie wir damit umgehen können. Denn man braucht kein Klimaforscher zu sein, um damit rechnen zu können, dass wir nicht die letzte Extremhitze dieser Art erlebt haben werden. Klimaschutz ist dabei der eine Strang, der andere ist eben Hitzeschutz. Und da liegt offensichtlich hierzulande einiges noch im Argen. Dominik Hebestreit.
Die Hitze in den eigenen vier Wänden, das macht Alt und Jung zu schaffen. Und den hinzugerufenen Rettungssanitätern ebenso. Oft landen die Patienten dann in genauso überhitzten Kliniken, denn nur etwa jede dritte ist mit Klimaanlagen ausgestattet. Es passiere in Sachen Hitzeschutz schlicht zu wenig, kritisieren Patientenschützer.
Seit Jahren ist bekannt, wo es mangelt, aber bis jetzt wird es ignoriert. Es werden großartige Papiere verabschiedet, aber mit diesen Papieren sinkt die Temperatur in den Zimmern nicht um 1 Grad.
Nach der jüngsten Hitzewelle fordern die Grünen ein Sofortprogramm, nicht nur für Risikogruppen. Klimaanlagen in öffentlichen Einrichtungen, Kliniken, Pflegeheimen, Schulen, betrieben mit Strom von einer eigenen Solaranlage und finanziert mit Geld vom Bund.
Friedrich Merz kann vielleicht aus dem klimatisierten Kanzleramt heraus die Hitze ignorieren. Aber die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die können das nicht. Die müssen bei brüllender Hitze arbeiten. Und die alten Menschen in den Senioreneinrichtungen, die leiden darunter, dass es keine Klimaanlagen gibt.
Hinzu kommen kaputte Straßen, aufgeplatzte Fahrbahndecken, stillstehende Züge. Die wirtschaftlichen Schäden gehen in die Milliarden. Das bringt zunehmend auch die Politik ins Schwitzen, das Thema zur Top-Priorität im Kanzleramt zu machen.
Es ist ein extremes Wetter, wir wissen das. Und eine Chefsache wird das Wetter nicht ändern. Deswegen, glaube ich, müssen wir die Anstrengungen verstärken.
Hitzeschutz ist Sache der Länder und Kommunen. Das betonen Union und SPD. Dennoch wollen sie prüfen, ob künftig auch der Bund dafür mit zuständig wird. Umweltminister Carsten Schneider rechnet angesichts des Klimawandels mit häufigeren Hitzephasen und ist für eine entsprechende Grundgesetzänderung.
Ich lade die Länder ein, diese Gemeinschaftsaufgabe jetzt auch mit Leben zu erfüllen und gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, das die Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat erhält. Das würde die Zusammenarbeit deutlich erleichtern und hätte für uns als Bundesseite eben auch die Möglichkeit, dass wir auch eine Finanzkompetenz hätten.
Städte und Gemeinden unterstützen das, rufen nach Hilfe. Seit 2 Jahren müssen sie Hitzepläne vorlegen, aber für deren Umsetzung fehle ihnen oft das Geld.
Das ist eine Generationenaufgabe und das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, der Klimaschutz, diesen zu bewältigen, die Klimafolgenanpassung hinzubekommen. Und deswegen sagen wir immer, lasst uns drüber nachdenken und wir fordern das, eine Gemeinschaftsaufgabe für den Klimaschutz, die Klimafolgenanpassung.
Die extreme Hitze des Wochenendes ist vorbei, die nächste Hitzewelle wird aber kommen und in der Politik wird man Antworten finden müssen.
Und über Konsequenzen und künftigen Hitzeschutz habe ich kurz vor der Sendung mit dem Bundesumweltminister gesprochen, Carsten Schneider von der SPD. Guten Abend, Herr Schneider.
Guten Abend, Herr Zamperoni, ich grüße Sie.
Warum ist Deutschland beim Thema Hitzeschutz so schlecht vorbereitet?
Wir erleben jetzt, dass wir mitten im menschengemachten Klimawandel sind und dass die Erderwärmung, die Erderhitzung sich insbesondere in Europa besonders stark ausprägt und zeigt. Wir sind das am empfindlichsten getroffene Kontinent und deswegen ist die Frage der Reduktion der Treibhausgasemissionen zentral und das Zweite natürlich die Anpassung an die Veränderung. Das ist ja nicht nur Hitze, es ist auch fehlendes Wasser. Es gibt dann Starkregenereignisse jetzt und nicht mehr den langanhaltenden Regen. Das hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft, aber eben auch, ich stehe hier auf einem Platz in Bestwig, auf die Räume in Städten, die versiegelt sind und nicht Wasser aufnehmen können. Das alles muss man jetzt nicht nur sehr ernst nehmen, sondern auch tatsächlich in den täglichen Politiken umsetzen. Da sind wir sicherlich nicht schnell und nicht intensiv genug bisher.
Aber das Problem ist ja nicht erst seit dem Wochenende da und andere Länder um uns herum haben das ja auch ähnlich. Und wir sehen hier aber in Deutschland aufplatzende Straßen, Landebahnen, Schienenfugen, die schmelzen, landesweit leiden Ältere und Kranke vor allem. Warum beispielsweise sind Krankenhäuser und Pflegeheime nicht, bevor wir jetzt hier Baupläne ändern und so, sondern so direkte Maßnahmen nicht längst mit Klimaanlagen ausgestattet besser?
Also das entscheiden Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, dafür sind sie ja zuständig und auch verantwortlich, dass die Menschen, die in ihnen leben, nicht leiden, sondern leben können. Und wir haben im Bund in der letzten Legislatur ein Klimaanpassungsgesetz gemacht. Das gilt. Es gibt aber auch eine klare Aufgabenverantwortung. Die Aufgabe dafür liegt bei Bund, bei Ländern und Kommunen. Ich kann zum Beispiel gar keine Finanzierung zur Verfügung stellen, weil es mir per Grundgesetz verboten ist, sondern ich kann nur so Sondermaßnahmen, Projekte besonderer Art machen. Selbst der Wissenstransfer über Klimaschutzmanager in die einzelnen Länder, da habe ich über, oder Kommunen, da habe ich über 300, die wir finanzieren. Das ist schon exzeptionell. Von daher würde ich das gern aufgreifen und wie im Koalitionsvertrag verabredet, eine neue Gemeinschaftsaufgabe, wo Bund, Länder und Gemeinden zusammenarbeiten können, auf den Weg bringen. Dazu brauchen wir aber 2/3 Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Ich meine, dass es angezeigt wäre.
Sie sprechen da was an, denn wir reden ja nicht nur von Sachschäden, sondern allein im vergangenen Jahr zählte das Robert-Koch-Institut 2.500 Hitzetote. Und da stellt sich umso mehr die Frage, ob diese Aufgabe des Hitzeschutzes ja eben nicht nur länger Aufgabe von Ländern und Kommunen sein sollte, eben, sondern diese Auswirkungen sehen wir ja, da nicht viel mehr der Bund da ins Boot rein sollte. Was tun Sie denn, um so eine Grundgesetzänderung, eine 2/3 Mehrheit da zu bekommen, damit es auch der Fall ist und Sie nicht sagen können, naja, da sind ja andere zuständig wie Länder und Kommunen?
Erstens, es ist ja gut, wenn es eine klare Zuständigkeit gibt. Der Bund ist für andere Dinge zuständig, hat dafür auch die Finanzverantwortung. Es ist klar zugewiesen, dass es Länder und Kommunen sind. Und sie haben im Übrigen auch durch das Sondervermögen des Bundes 100 Milliarden Euro in den letzten, für die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt. Also
das, aber Herr Schneider, müssen sagen, Sie das nicht noch viel mehr an sich reißen und sagen, das ist jetzt so eine wichtige Aufgabe angesichts dieser Entwicklung, das müssen wir noch viel mehr machen als Bund?
Herr Zambroni, das ist etwas, was natürlich auch dann die Zustimmung anderer braucht. Und ich will mich auch gar nicht jetzt in Zuständigkeiten, das Problem ist groß genug. Es gibt noch nicht genügend Sensibilität dafür und ist für viele Menschen lebensgefährlich. Das hat das letzte Wochenende gezeigt. Und deswegen braucht es sowohl in den Einrichtungen, was Pflege, aber auch was Krankenhaus etc. betrifft, da werden die aber finanziert, dafür die ordentlichen Bedingungen. Und ich würde ganz gern den Auftrag nicht aus dem Koalitionsvertrag, da ist das verabredet worden, gemeinsam Bund, Länder und Gemeinden eine neue Gemeinschaftsaufgabe auf den Weg zu bringen. Diese Aufgabe an den Punkten arbeite ich, aber das ist nur hohe politische Hürde mit den 2/3 Mehrheiten. Ich hoffe, dass es gelingt und werde ebenfalls mich dafür einsetzen.
Langfristig werden wir auf jeden Fall noch viel mehr über Hitzeschutz und solche Dinge sprechen müssen, wenn die Klimakrise sich weiter verschärft. Deutschland wird seine selbstgesteckten Klimaziele verfehlen, sagt der Expertenrat für Klimafragen, und zwar deutlich. Warum nehmen Sie den Klimaschutz nicht ernster dann?
Ja, das tue ich. Dem muss ich widersprechen, der Grundannahme. Wir haben vor 2 Monaten ein Klimaschutzprogramm in der Bundesregierung beschlossen, dass unsere Treibhausgasemissionen von heute 48% Minderung gegenüber 1990 bis zum Jahre 2030, das ist gerade mal 3,5 Jahre, auf 65% reduziert. Das ist ein ganz gewaltiger Schritt. Wir werden die erneuerbaren Energien stark ausbauen, 12 Gigawatt zusätzliche Wind- und Landleistung, aber auch über die Frage von Kreislaufwirtschaft die Ressourceneffizienz stärken. Also es gibt langfristige Aufgaben, das betrifft auch die Landwirtschaft zum Beispiel, wenn weniger Niederschlag da ist und wenn da kommt viel zu viel, dann trocknen die Böden aus, das ist weniger Ertrag, darauf muss man sich umstellen und ich setze da auf Kooperation und auch auf finanzielle Hilfen. Der Expertenrat kann nächsten Jahr begutachten, ob die Zahlen exakt stimmen. Wenn es da Abweichungen gibt, werden wir da auch nachsteuern, das ist gar keine Frage, aber Deutschland ist das Vorreiterland beim Klimaschutz weltweit und wir nehmen diese Verantwortung auch wahr, weil es in unserem eigensten Interesse ist, weil wir sind das Land oder die Region, die am meisten darunter leidet. Ich bin hier im Hochsauerlandkreis, dann brauchen Sie nur die Wälder sich angucken, wo wir große Schneisen drin haben, weil der Klimawandel, die Trockenheit dazu führt, dass die Wälder absterben. Das alles trifft uns jetzt doppelt, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, Industriearbeitsplätze erhalten und die Anpassung zu finanzieren. Das ist ein Kraftakt der besonderen Art, aber das Wochenende hat gezeigt, dass wir es nötig haben.
Aber wenn Sie sagen, Deutschland ist der Vorreiter, wir sehen, diese Bundesregierung lockert das Heizungsgesetz, fossile Treibstoffe fürs Auto werden wieder möglich, bei der Solarenergie soll die Einspeisevergütung gestrichen werden. Das sind jetzt doch keine großen Verschärfungen, sondern eher das Gegenteil. Warum tun Sie da nicht noch nachschärfen eher?
Also bei den Fragen des Netzausbaus in erneuerbaren Energien gibt es noch keinen Regierungsbeschluss, Kabinettsbeschluss, da arbeiten wir dran. Es wird eine Vorfahrt für erneuerbare Energien geben. 80% Erneuerbare im Jahre 2030 an unserem Strommix. Das ist ein großer Fortschritt. Wir werden aus Kohle rausgehen bis zum Jahre 2038 wahrscheinlich, wenn es der Markt regelt, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher. Also da ist ein starker Punkt da. Was die Autos betrifft, kann ich hier nur sagen, es gilt weiterhin auch noch eine CO2-Besteuerung. Und im Übrigen, ich habe ja viel Kritik dafür bekommen, dass der Benzinpreis dadurch hoch ist. Auf der anderen Seite fördern wir aber den Umstieg auf Elektromobilität, gerade für geringere Menschen mit geringeren Einkommen aus meinem Haushalt. Und das läuft sehr, sehr gut. 90% der Antragsteller kaufen batterieelektrische Fahrzeuge. Ich glaube, das gibt jetzt dort ein sehr, sehr starkes Wachstum. Und wir werden eine Umstellung kriegen auf Elektrifizierung, weg vom Verbrennen, weg vom auf Öfen fahren, hin mit effizienteren, elektrischeren Fahrzeugen, aber auch in der Energieerzeugung. Und das ist eigentlich ein sehr klar angelegter Weg. Ab und zu gibt es mal andere Stimmen. Okay, für mich stimmt aber die Grundrichtung und die werde ich auch weiter mit durchsetzen.
Sagt der Bundesumweltminister Herr Schneider. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen, gerne.
Wie gut sind wir in Deutschland auf künftige Hitzewellen vorbereitet? Dazu die Meinung von Claudia Reiser aus der ARD-Klimaredaktion.
Noch vor 50 Jahren wäre eine Hitzewelle dieser Intensität in Mitteleuropa praktisch unmöglich gewesen. Das stellte ein internationales Forscherteam fest. Klarer kann die Wissenschaft kaum sein. Ein Extremwetterereignis ist durch den Klimawandel also nicht nur wahrscheinlicher geworden, es ist in dieser Ausprägung überhaupt erst möglich geworden. Und der Trend setzt sich fort, auch das sagt die Wissenschaft. Wir werden künftig also immer wieder mit solchen Tag- und Nachttemperaturen zu kämpfen haben. Dafür gewappnet sind wir nicht. Die Temperaturen haben unsere Autobahnen unbefahrbar gemacht und Straßenbahnen lahmgelegt. Sie kosten unsere Wirtschaft an jedem einzelnen Tag rund 430 Millionen Euro, wie eine aktuelle Analyse zeigt. Auch weil der Arbeitsschutz nicht ausreicht und unser Körper für solche Temperaturen schlicht nicht gemacht ist. Unsere Leistungsfähigkeit sinkt. Wobei das noch die harmlosesten Auswirkungen auf den Menschen sind, die viel schlimmeren. Bei Hitzewellen wie diesen sterben Tausende. Auch die vergangenen Tage forderten Opfer. In Krankenhäusern und Pflegeheimen herrschten teils katastrophale Zustände, auch weil es in Deutschland keine verbindlichen nationalen Hitzeschutzregeln gibt. Diese könnten etwa Gesundheits- und Rettungsdienste in erhöhte Bereitschaft versetzen und gekühlte öffentliche Schutzräume vorsehen. In anderen Ländern gibt es solche Pläne und sie retten nachweislich Leben. Wir aber verlieren uns im föderalen Klein-Klein. Statt klarer Vorschriften sprechen wir Empfehlungen aus, wir handeln nicht. Experten mahnen auch deshalb, wir sind auf die neue Realität nicht gut vorbereitet, obwohl diese längst da ist. Eine Woche Hitze hat gezeigt, wie verwundbar unser Land ist. Man stelle sich vor, wie ein ganzer Monat wirken würde.
Die Meinung von Claudia Reiser. Ja, und während sich die einen also mit den Folgen der Hitze beschäftigen, rückt für andere die Wärme in den Vordergrund. Bis morgen nämlich müssen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern ihre kommunale Wärmeplanung vorgelegt haben. Das langfristige Ziel, unabhängiger zu werden von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas und so letztlich auch den CO2-Ausstoß in Deutschland massiv zu senken. Denn Heizen kann nicht nur unberechenbar teuer werden, wie die jüngeren Ereignisse gezeigt haben, sondern ist auch ein Baustein für die nationalen Klimaziele. Und Hausbesitzern soll ein kommunaler Wärmeplan Planungssicherheit geben, wann und wie sich welche Heizung rentiert. Philipp Wundersee hat sich die Pläne von zwei Städten mal angeschaut.
Hier kennt Frank Frisch fast jedes Haus. Seit Jahren beschäftigt ihn die Frage, wie diese Siedlung in Remscheid klimafreundlich beheizt werden kann. Statt Abriss wurde die alte 50er-Jahre-Genossenschaftssiedlung kernsaniert. Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Photovoltaik, gefördert von Bund und Stadt.
Für Remscheid ist das hier ein typisches Beispiel, wie es eigentlich mal in Zukunft aussehen wird. Sie haben überwiegende Teil ist mit Erdgas beheizt und das muss natürlich umgebaut werden. Und ja, solche Lösungen, wie wir sie hier sehen, bieten sich dann natürlich an und da sind wir auch schon dran.
Der Umbau zeigt, klimafreundliches Heizen muss nicht immer mit einem Neubau beginnen. Doch eine Lösung wie hier lässt sich nicht einfach auf jede Straße der 115.000 Einwohnerstadt übertragen. In vielen Stadtteilen braucht es andere Konzepte.
Wir in Remscheid gehen quartiersbezogen durch. Wir versuchen gerade, Plätze zu identifizieren, wie für Mikrowärmenetze, wo wir dann Großwärmepumpen hinstellen, um dann halt solche Quartiere wie hier zu versorgen. Das ist gerade der Auftrag raus. Wir stellen uns so vor, 50 bis 100 Plätze dafür zu finden.
Der Handlungsdruck ist groß. Die meisten Gebäude in Remscheid sind alt, geheizt wird überwiegend mit Erdgas. Erneuerbare Energien bei der Wärmeversorgung bislang 2%. Gleichzeitig fragen sich viele Bürger, welche Heizung für ihr Zuhause überhaupt noch sinnvoll ist.
Das sogenannte Heizungs-HECAG mit Gebäudeenergiegesetz und jetzt Biotreppe und 65% erneuerbar. Also das ist ja keinem normalen Bürger mehr eigentlich zuzumuten. Und die Unsicherheit ist groß. Aber wir machen hier in Remscheid einfach und das wird eine vernünftige Lösung werden.
Eine Stunde weiter nördlich in Essen im Ruhrgebiet. Auch für Simona Raskopf von der Stadt ist die Wärmewende eine Herausforderung. Fast 600.000 Einwohner, dicht bebaute Quartiere, alte Industrie.
In der Karte blau dargestellt die dezentralen Orte. Die sind vorrangig für Wärmepumpen erstmal angedacht. Sicherlich wird man da auch über Biomasse nachdenken können. Also die Fernwärme ist in Essen historisch schon sehr wichtig gewesen. Wir haben 19%, wollen aber auf über 45% Fernwärmeanteile in 2045 da steigern.
Das mit der Fernwärme will Simone Raskopf in diesem Keller erklären. Hier unten im Rathaus haben sie die Wärmewende im laufenden Betrieb umgesetzt. Diese Fernwärmestation bezieht ihre Wärme aus Müllheizkraftwerken der Stadt, aus industriellen Aluhütten mit ihren 1000 Grad heißen Öfen. Eine Chance für die Ruhrpottstadt?
Das Wichtigste ist jetzt die infrastrukturelle Umsetzung der Leitungen. Das wird auch Baustellen bedeuten für die Bürger, auch Einschränkungen. Wichtig ist, dass die Fördermittel vom Bund für die Förderung der Wärmenetze kommen und für die privaten Eigentümer die Fördermittel für die entsprechenden Wärmepumpen, dass sie davon auch profitieren.
Essen und Remscheid. Beide Städte haben ihre Hausaufgaben bereits gemacht. Einige Kommunen müssen ihre Wärmepläne erst noch vorlegen. Wie schnell Haus- oder Wohnungsbesitzer also Orientierung und Förderung bekommen, hängt weiter vom Wohnort ab.
Das hier ist der syrisch-amerikanische Influencer Kareem Shami, der auf der Plattform TikTok vor allem für sein Äußeres bekannt ist. Aber nicht mehr für dieses Äußere. Da ist Shami 17 Jahre alt. Jetzt spulen wir die Zeit mal 3 Jahre vor und sehen den Kareem Shami, der für sein Erscheinungsbild online gefeiert wird. Und auch wenn sich Gesichter in jungen Jahren ja durchaus mal stark verändern können, er hat offensichtlich nachgeholfen. Und ein Video von Shamis Verwandlung, das ging viral und wurde Vorreiter eines Social-Media-Trends. Looks-Maxing heißt der Fachbegriff. Das eigene Äußere irgendwie maximieren. Und dafür greifen manche Looks-Maxer zu radikalen Mitteln, wie Jona Papendorf und Imke Wrage zeigen.
Das Prinzip, wer schön sein will, muss leiden. Allen Leuten, die nicht so gut aussahen, haben sie dann gesagt, dass sie sich einfach umbringen sollen.
Wir treffen Kian in Bremen. Mehrere Jahre war der 20-Jährige Teil der Looks-Maxing-Community.
Sehe ich solide aus? Es ging für mich viel darum, dass mir relativ früh gesagt wurde, dass ich nicht groß genug bin. So für die meisten Frauen. Dass ich halt dadurch einfach prinzipiell benachteiligt bin und einfach schlechtere Chancen habe. Weil ich das halt immer nicht beeinflussen kann, wollte ich das umso mehr kompensieren mit meinem Aussehen.
TikTok ist voll mit Vorbildern für Kian. Vor 5 Jahren kommt er mit dem Looks-Maxing erstmals in Kontakt. Junge Männer, die ihr Aussehen optimieren wollen. Das fängt an bei harmlosen Methoden wie Hautpflege und Fitness, reicht aber bis zum Bone Smashing, übersetzt Knochen zertrümmern. Das hat auch Kian gemacht.
Aber es geht halt prinzipiell immer darum, dass man seine Knochen halt so doll haut, dass halt Mikrofrakturen entstehen und die dann natürlich prägnanter werden. So. Also wenn man sich halt schön fühlen will, indem man halt sein Gesicht dafür haut und natürlich die Knochen anpasst, dann muss man halt diese Schmerzen kurzzeitig dafür auf sich nehmen einfach.
Das eigene Spiegelbild gut finden. Dafür investiert Kian viel, trainiert seine Kiefermuskulatur, behandelt seine Wimpern mit einem Wachstumsserum. Viele in der Community fangen so an und gehen dann immer weiter. Nasen-OPs, chirurgische Beinverlängerungen. Das Looks-Maxing kennt kaum Grenzen.
Das ist halt bei vielen dann so, bildet das dann einen Teufelskreis. Man findet eine neue Methode, dann wendet man die an, dann sieht man ein bisschen besser aus oder man fühlt sich besser. Und dann will man immer mehr machen und mehr machen.
An der Hochschule Neu-Ulm forscht Christopher David zu Looks-Maxing.
Die Gefahr mit Looks-Maxing ist so ein bisschen, dass es eine Erklärung für fast alles zu liefern versucht. Also es geht nicht nur darum, warum habe ich vielleicht keine Freundin, sondern es geht eben auch darum, warum kriege ich eine schlechte Note von meinem Lehrer in der Schule, warum kriegt jemand anders die Beförderung und ich nicht.
In Foren wie diesen ist Aussehen alles. Um diesen Glaubenssatz am Leben zu halten, hat die Szene ein System entwickelt, das ständige Bewerten.
Also im Looksmaxing werden Menschen eben hart unterteilt in verschiedene Ränge aufgrund ihrer Attraktivität.
In diesem Online-Forum vor allem auf einer Skala von 1 bis 10. Das hat Kian so auch erlebt.
Wenn der zum Beispiel diese Zahl bekommt, wie niedrig muss dann meine Zahl sein und sowas, weil es einfach so alles sehr, sehr hart und allen Leuten, die nicht so gut aussahen, haben die dann gesagt, dass es für die keine Rettung mehr gibt und die sich einfach umbringen sollen, weil wenn die nicht gut aussehen, ist das Leben für sie nicht lebenswert.
Wer sich durch Foren klickt, findet kleine Männer, die nach Ratschlägen suchen und beleidigt werden. Aber auch homophobe Ansichten und viel Frauenfeindlichkeit.
Das Problem ist, dass Frauen grundlegend innerhalb des Looksmaxing-Kosmoses als total eindimensionale Akteurinnen betrachtet werden. Also es wird quasi unterstellt, bei der Partnerwahl legen Frauen eben nur Wert auf äußerliches Aussehen und auf eben keine anderen Faktoren.
Irgendwann merkt Kian, zu viel Zeit in den Looksmaxing-Foren zieht ihn immer weiter runter. Letztes Jahr fasst er einen Entschluss. Weniger TikTok, weniger Zeit in den Foren, mehr echtes Leben.
Also ich habe teilweise falsche Glaubenssätze gehabt, in dem Sinne, dass ich dachte, dass Aussehen alles ist. Ich bin mir immer noch so sehr sicher, dass gutes Aussehen für viele Privilegien im Leben sorgt, aber dass es halt nicht andere Sachen kompensieren kann, wie keine sozialen Kompetenzen zu haben.
Kraft schöpfen aus echten Begegnungen. Das Looksmaxing hat Kian aufgegeben. Er ist selbstbewusster, zufriedener mit sich, sagt er. Doch die Zeit hat auch Spuren hinterlassen, in Form einer Essstörung.
Davon komme ich auch bestimmt wieder weg. Zumindest habe ich jetzt nicht mehr die gleichen Unsicherheiten wie damals, dass ich jetzt mich selber praktisch einfach hasse, für wer ich bin.
Looksmaxing, wenn Aussehen alles ist, das zählt. So heißt die neue Folge unseres YouTube-Formats Akkurat, zu sehen jetzt auf dem Kanal der Tagesschau. Und was an diesem Montag sonst noch wichtig war, Romy, jetzt weitere Nachrichten mit dir.
Die ukrainischen Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur wirken sich mittlerweile auch an den Tankstellen in Moskau aus. Manche sind wegen Treibstoffmangel geschlossen, vor anderen bilden sich lange Schlangen. Die Versorgungsengpässe hat auch Russlands Präsident Putin eingeräumt. Die benötigten Benzinsorten seien nicht immer vorrätig, erklärte er gestern bei einem Krisentreffen. Auch über ein Exportverbot für Treibstoff werde nachgedacht. Noch bis morgen läuft in Deutschland der Tankrabatt. Laut dem Wirtschaftsinstitut IFO kam die Steuersenkung von knapp 17 Cent nicht komplett bei den Verbrauchern an. Beim Superbenzin sei sie zwar fast vollständig weitergegeben worden, aber bei Diesel seien es im Schnitt nur 12 Cent gewesen. Branchenverbände wiesen die Kritik als nicht nachvollziehbar zurück. In der Lausitz ist Europas größte künstlich geschaffene Seenlandschaft eröffnet worden. Zur Feier gingen an allen 5 Seen die Menschen gleichzeitig ins Wasser. An der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen sind die aus ehemaligen Tagebaugruben entstandenen Gewässer über Kanäle miteinander verbunden. Die Lausitzer Seenlandschaft soll den Tourismus in der Region ankurbeln. Bei der Fußball-WM in Brasilien ist Brasilien eine Runde weiter, so heißt es. Gegen Japan konnte sich der Rekordweltmeister in einer umkämpften Partie durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 durchsetzen.
Brasilien macht den Sprung ins Achtelfinale in letzter Sekunde perfekt. Der Rekordweltmeister mit dem besseren Start in die Partie. Doch dem Team von Trainer Carlo Ancelotti fehlt die Effizienz. Die Japaner halten gut dagegen, körperlich und auch spielerisch. 29. Minute, Japans Kaishu Sano aufmerksam, fängt einen Fehlpass ab und kennt von da an nur eine Richtung. Der Mainzer Profi mit der 1:0-Führung. Die Brasilianer auch danach immer weiter am Drücker, haben mehr Chancen, starten auch zielstrebiger in die zweite Halbzeit. Nur der Ball will einfach nicht ins Tor. Bis zur 56. Minute. Casemiro zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel geht in die Schlussphase und alle rechnen schon mit der Verlängerung. Doch dann, in der letzten Minute der anberaumten Nachspielzeit, der Siegtreffer. Der kurz zuvor eingewechselte Gabriel Martinelli mit dem 2:1. Der Achtelfinaleinzug damit perfekt. Brasilien kann weiter vom 6. Weltmeistertitel träumen.
Und wir bleiben beim Thema, denn das gab es seit 12 Jahren nicht mehr. Deutschland spielt in der K.O.-Runde einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das 16. Finale gegen Paraguay. Und in einer knappen Viertelstunde ist es endlich soweit. Heißt ab jetzt aber auch, Ausrutscher sind nicht mehr erlaubt, sonst heißt es Germany go home. Zwar geht die DFB-Elf als Favorit in die Partie, aber das kann ja auch gerade die Anspannung auch erhöhen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann und seinen Jungs. Allerdings auch bei zigtausenden deutschen Fans, die zum heutigen Spielort Boston gereist sind. Und bei denen hat unser Korrespondent Torben Burgers die Stimmung vorab mal getestet. No potato,
no party. Ohne Kartoffeln keine Party, das Motto am Morgen in Boston. Die deutschen Fans hochmotiviert und optimistisch.
Ich glaube, es wird ein 4-0. Ich bin überzeugt davon, wir werden positiv überrascht.
Wir wollen die deutschen Kartoffeln oben sehen und wir sind hier, um den Pokal zurück nach Deutschland zu bringen.
Die teilweise durchwachsenen Leistungen der Vorrunde vergeben und vergessen. Im Bus zum Stadion Euphorie pur.
Wir sind hier im amerikanischen Schulbus. Was ist das denn? Unglaublich! Was eine Stimmung!
Die Paraguay-Fans vor dem Spiel noch etwas auf verlorenem Posten. Aber bange machen gilt nicht. Deutschland ist ein starker Gegner, aber wir haben Herz und sind körperlich stark. Mal sehen, was wir erreichen können. Schon gestern ist Boston fest in deutscher Hand, so wie diese Sportsbar. Wirtcliffe, der war, hat mal ein Semester in Darmstadt studiert und kann sich seit WM-Beginn nicht über mangelnde Kundschaft beklagen. Die zwei verrücktesten Wochen meines Lebens, ich habe meine Frau nur zweimal gesehen, das Einzige, worüber ich mich beschweren kann. Die Erwartungen bei den deutschen Fans hier gemischt. Dirk und Sabine Röhrer sind schon zum dritten Mal gemeinsam bei einer WM und blicken ganz unterschiedlich auf die Partie gegen Paraguay.
Nach dem letzten Spiel habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil sie einfach körperlich wenig entgegensetzen können. Sie kommen mir ein bisschen wie Mimosen vor. Aber wenn sie das vielleicht abschalten können, dann glaube ich trotzdem an ein 2-1.
In Brasilien hatten wir in der Vorrunde ein Scheißspiel. In Südafrika, da sind wir auch Dritter geworden, haben wir ein Scheißspiel in der Vorrunde gehabt. Jetzt haben wir ein Scheißspiel in der Vorrunde gehabt. Also Halbfinale, Finale ist drin.
Völlig losgelöst die Stimmung in den Katakomben des legendären Fenway Parks, Heimat der Boston Red Sox. Der Baseballclub hat die Deutschen zum Spiel gegen die New York Yankees eingeladen, eine Geste, die gut ankommt.
Wer Amerika hassen will, der muss sich Fernsehen angucken. Wer Amerika lieben will, der muss hier hinkommen, der muss das erleben, der muss die Leute kennenlernen. Amerika ist nicht Trump, Amerika ist nicht FIFA, Amerika ist das hier.
Nena-Hits und Deutschland-Flaggen im Baseballstadion, das haben die Amerikaner auch noch nicht gesehen. Die Atmosphäre im deutschen Block fast schon weltmeisterlich. Paraguay kann kommen.
Na, wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen und freuen uns derweil, dass wir das Ganze hier in Deutschland nicht mehr bei ganz so großer Hitze verfolgen können. Claudia, wie viel Abkühlung stellst du uns denn in Aussicht?
Ja, Ingo, also die Woche wird ganz angenehm, vor allem die nächsten Tage. Im Süden ist es im Moment noch heiß, auch morgen. Aber auch da werden die Temperaturen etwas niedriger sein. Abgelöst wird das Ganze im Moment durch kräftige Schauer und Gewitter. Auf dem Radar sieht man sehr gut. Zum einen hier über Sachsen und Brandenburg, die sind nicht allzu kräftig. Aber das, was jetzt hier aus dem Süden, aus Österreich beispielsweise, aus Tschechien noch hereinziehen kann, das ist ziemlich kräftig. Am Chiemsee 96 Liter pro Quadratmeter in den letzten Stunden, also fast 100 Liter. Deisenhofen bei München 92 Liter sind da jetzt am Abend gefallen und in Holzkirchen 77 Liter. Also da ist schon ordentlich Energie drin und da kann es zum Teil enorm schütten. Jetzt der Trend für die nächste Woche, der zeigt, dass die Temperaturen immer mal so ein bisschen auf und ab gehen. Und beispielsweise in Koblenz geht es nochmal an die 30, dann geht es runter auf 26, dann nochmal etwas höhere. Und es geistern schon wieder Meldungen herum, dass es nächste Woche die nächste große Hitzewelle gibt. Total unsicher. Dementsprechend, Sie sehen hier auf dem Trend, das können 36 Grad werden. Es kann aber auch genauso gut sein, dass wir bei 24, 25 Grad bleiben. Frankreich steht eine neue große Hitzewelle bevor. Ob das dann auch wirklich bis zu uns rüberreicht? Es gibt Vorhersagemodelle, die sagen, ja, auch bei uns wird es wieder sehr heiß. Es gibt andere, die sagen, nee, wird eigentlich gar nicht so heiß. Am ehesten im Südwesten noch mal größere Hitze. Jetzt in der Nacht Schauer und Gewitter, zum Teil unwetterartig. Die kann es vor allen Dingen in Bayern geben. Die werden sich dann weiter nach Norden verlagern. Nach Nordwesten hin ist es meist trocken und locker bewölkt. Morgen im Tagesverlauf dann einzelne Schauer und Gewitter, vor allen Dingen über der Mitte. In der Nacht Temperaturen von 11, das war jetzt ein bisschen arg schnell, von 11 konnte man sehen bis zu 19 Grad im Süden. Morgen Nachmittag Höchstwerte von 22 bis 32 Grad. Die nächsten Tage bringen von Westen her neuen Tiefdruckeinfluss. Das Tief wird sich Mittwoch weiter nach Osten verlagern, bis zu 29 Grad im Südwesten. Donnerstag vor allem im Nordwesten einzelne Schauer.
Claudia, vielen Dank für die etwas kühleren Aussichten zunächst mal. Und dann schauen wir mal, was kommt. Soweit die Tagesthemen zum Wochenstart. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Krimi Steirer Blut.
Und den aktuellen Stand der Nachrichten, den gibt es natürlich jederzeit auf tagesschau.de.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da.
Dann wie gewohnt um 22.15 Uhr. Bis morgen.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.